Lord of mercy. Yeah, now we know the sky is the limit. You know why? Anyways.
You're blessed with everything, yeah. Who, what, when, where you wanna be? Actual or virtual reality. And who defined this in, yeah? You're in charge of your memory. Certain things take time to see. Yes, you got a heart, soul, mind of your own. Responding to your feeling deep in your bones. Life is so luscious, your soul is so precious. Now spread your wings and fly.
Musikmagazin.
Hier bei uns in Erfurt gibt es jedes Jahr viele tolle Veranstaltungen und eine gehört für mich definitiv in die Kategorie ist nicht mehr wegzudenken. Hier ist Lisa und ich rede von Welthits vs. Punkrock. Die Veranstaltung, die findet jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr statt, also Ende Dezember. In diesem Jahr am 27.12. im Kalifstorch. Ich werde auf jeden Fall da sein. Und wer auch da sein wird, das sind drei Herren, die ich heute hier bei mir im Studio habe, nämlich Mitglieder der drei Bands, die an dem Abend spielen werden. Ich begrüße in der Sendung.
Ja, hi, Tino von den Sharkmaps und den Mighty Crab Kids.
Trebor von Longest Line.
Ja, und der Danny von den Mighty Crab Kids.
Welthits vs. Punkrock, ihr spielt da, glaube ich, alle nicht zum ersten Mal, wobei, Trebor, bei dir bin ich mir nicht ganz so sicher.
Ich bin nicht das erste Mal da, ich bin langjähriger Gast, aber ich darf das erste Mal auf der Bühne stehen, tatsächlich.
Ach, krass. Und ja. Freust dich drauf?
Ja, voll. Ich habe immer schon mal angeklopft und gekratzt, aber bis jetzt wollte man uns nicht haben, deswegen ich bin dankbar, dass wir dieses Jahr dabei sein dürfen.
Schleim. Danke. Welthits vs. Punkrock, also ich bin auch jedes Jahr da, wahrscheinlich hatte ich deshalb auch das Gefühl, dass du einfach schon mal irgendwie auf der Bühne warst. Aber
nee, ich hänge immer vor der Bühne
direkt, das ist
Reihe.
So direkt, ja. Okay. Ist ja wie so ein ganz großes Klassentreffen. Also ich fasse es nochmal zusammen, wir haben immer drei Bands oder ihr habt immer drei Bands, die da spielen. Dawes Foxy Mally Crab Kids, quasi die Hauptband. Dann die Shark Maps sind mittlerweile auch gesetzt, oder? Also ja, das Hm kommt von Tino.
Es war quasi so eine Idee, dass man sagt, okay, wir veranstalten mal ein Konzert mit den beiden Bands, wo ich eh jetzt drinne spiele und wollen das einfach mal so ein bisschen so ein Heimspiel haben. Mit Shark Maps proben wir im Zughafen und der Kalif ist quasi Luftlinie vielleicht 10 Meter weiter weg, also quasi im Nebenraum. Und es ist logistisch einfach sinnvoll, dass man nur die Instrumente darüber schieben muss. Und es macht sehr, sehr wenig Arbeit. Ja.
Also das ganze Ding ist aus Faulheit geboren.
Aus Faulheit ist es quasi entstanden, dass man sagt, okay, und dann kann man noch seine ganzen Freunde einladen und dann ist es ja schon halb voll eigentlich. Und wenn man dann noch sagt, okay, wir machen es so, dass jeder eigentlich am Einlass nur das zahlen muss, was er möchte gerne. Und wenn jemand sagt, er möchte jetzt nur 10 Cent zahlen, ist das auch vollkommen okay.
Also auf Spende.
Auf Spende. Also wir wollen
Tino zieht gerade sein rechtes Auge runter.
Nee, es ist wirklich so. Wir wollten halt einfach sagen, okay, wir machen so eine große Homecoming-Party, wo halt sich Leute treffen, die sich ewig nicht gesehen haben. Und so ist es am Ende auch dann geworden. Beim ersten Mal sind wir noch sehr, sehr vorsichtig rangegangen und haben das quasi im Nebenraum, im kleinen Muck gemacht, haben den komplett leer gemacht und haben da komplett eine kleine Bühne reingebaut. Und das war dann mit 150 Leuten so krachend voll, dass wir dann gesagt haben, okay, wir müssen jetzt in den großen Raum rein. Und seitdem sind wir eigentlich in dem Kalif Storch und das ist jedes Mal eigentlich ziemlich schön. Also für uns ist es weniger schön auf der... Das größere Erlebnis ist quasi vorher, sich den ganzen Leuten Hallo zu sagen, als dann auf der Bühne zu stehen.
Ja, und ich kann es auf jeden Fall bestätigen, ist immer sehr, sehr schön. Und es gibt immer noch eine dritte Band aus Erfurt, aus der Region und in diesem Fall, in diesem Jahr Longest Line mit Trebor.
Yay, endlich, finally.
Aber also für mich ist das auf jeden Fall auch immer so ein großes Klassentreffen. Man sieht immer Leute, die sieht man das ganze Jahr nicht. Also mir geht es so, ich wohne mittlerweile nicht mehr in Erfurt, habe so Freundinnen, Freunde, die sehe ich nicht mehr ganz so oft. Aber ich kann mich immer drauf verlassen, die nehmen sich an dem Tag auch Zeit und wir sehen uns dann da. Finde ich immer ziemlich gut.
Ich weiß, wen du meinst und ich weiß, wo du wohnst.
Genau.
Drohung.
Oh. Dass wir heute hier zusammen Sendung machen, das ist eigentlich eine ziemlich glückliche Fügung, denn eigentlich war gar nicht geplant, eine Sendung zu Weltitz versus Punkrock zu machen und quasi drei Bands in der Sendung zu haben, sondern Tino, wir hatten eigentlich vor, über das neue Sharkmaps-Album zu berichten.
Ja, das ist richtig. Also wir haben uns geschrieben, da war das Sharkmaps-Album auch noch schon ziemlich weit gediehen. Wir waren im Studio, wir haben alles aufgenommen, alles ist quasi im Kasten. Und jeder, der jetzt in der Band spielt, weiß, wovon ich rede, wenn man sagt, dass das mit dem Mischen und bis dann irgendwann mal eine Version entsteht, die allen gefällt, das dauert. Und bei uns dauert es relativ lange. Und am Ende ist es so, dass wir einfach noch nicht so weit fertig geworden sind. Das war da noch nicht abzusehen. Aber wir sind definitiv so, dass es innerhalb, ich würde mal sagen, der nächsten 2 Monate zumindest bei Spotify ist. Und ob es dann physisch erscheint als Vinyl nochmal, das müssen wir mal schauen.
Herr Treber hat gerade so ein bisschen gelacht.
Ja, ich kenne den Prozess so ein bisschen aus diversen Bands. Und diese 2 Monate, die haben wir uns auch oft gesagt. Ich glaube, das hat jetzt bei unseren Aufnahmen irgendwann letztes Jahr angefangen, dass wir gesagt haben, noch 2 Monate und wir sind immer noch nicht fertig. Aber ja, das ist halt so, wenn die Band nicht das Hauptding ist im Leben, dann dauert es halt. Und das ist auch okay, das darf auch dauern.
Irgendwann löst sich die Band auf und es ist immer noch nicht
fertig. Ja, aber dann 2 Monate später kommt dann das Album auch trotzdem.
So posthum.
Genau.
Genau. Und dann wird es richtig gut und der übelste Kracher und ganz viele Likes und Plays bei Spotify und dann...
Es kann auch sein, dass man das dann irgendwann später nochmal hört und sagt, das ist eigentlich immer noch nicht gut genug.
Oh, bei mir schwankt das eh.
Das Ding ist, ich habe jetzt die ganzen Demos oder wie die ganzen Rohmixe im Auto laufen und es ist zumindest von der Mucke her, es ist cool. Also mir gefällt es, ich fahre dazu gerne Auto und es macht Spaß und kleine Hits sind drauf und wir spielen auch vom neuen Album, sagen wir mal so, 6 oder 7 Sachen mit Sicherheit dann auch im Kalif.
Achso, na dann hören wir auf jeden Fall schon was, denn du hast ja, glaube ich, nichts mitgebracht heute.
Dankeschön für diesen kleinen Satz.
Nein, von den neuen, also du hast ja von den neuen Sachen jetzt noch nichts dabei.
Ich hätte es gerne gemacht, aber ich glaube, meine Jungs, die hauen mir dann wirklich nachher bei der Probe vors Bein und so, das will ich nicht. Okay. Ich bin auch der Schwächste da.
Mit Abstand.
Aber du hast gerade gesagt, du hörst das immer im Auto. Ich kann mich daran erinnern, als mein Freund das letzte Album, oder ich weiß gar nicht, ob Album oder EP, aufgenommen hat. Und wir haben uns das dann auch im Auto mal angehört. Dann haben wir es uns nochmal auf dem Laptop, Kopfhörer, auf der guten Anlage. Und es klingt einfach jedes Mal anders. Und dann sagst du demjenigen, der das mischt, oh, kannst du nicht vielleicht da noch ein bisschen mehr Bass oder da sollte jetzt das und das noch. Ist es bei euch dann auch so ähnlich, dass denn jeder...
Furchtbare Prozess. Ja, genau. Jeder. Und jeder für seinen Instrument empfindet das anders. Also der Schlagzeuger sagt dann solche Sachen, ich will die Toms lauter haben. Der Sänger sagt, naja, Gesang fügt sich noch nicht so gut ein. Und die Gitarristen wollen natürlich immer, dass die Gitarren fetter sind. Am Ende ist der Mischer eigentlich immer die ärmste Sau, der halt alle irgendwie dann zufriedenstellen muss. Und so ist es bei uns auch. Aber wir freuen uns drauf, wenn es dann irgendwann mal fertig ist. Und wir sind in den letzten Zügen tatsächlich.
Okay, und wo habt ihr aufgenommen und wer mischt?
Wir haben ganz punkermäßig aufgenommen in der Weimarer Gerberstraße bei Emsen und sehr, sehr entspannter Typ und für unsere Fähigkeiten genau der Richtige, der uns sehr, sehr viel Geduld entgegengebracht hat. Und Gesang ist bei Steven Linke in Saalfeld entstanden. Das hat Tom quasi in einer noch intimeren Atmosphäre gemacht und das war auch gut so. Weil Emsen ist eher so der Mettler und hört auch eher auf die Instrumente. Steven hat eher auf den Gesang gehört und er mischt das jetzt auch alles in Saalfeld und irgendwann wollen wir dann auch mal zufrieden sein damit und das fertig haben.
Habt ihr zumindest schon einen Namen?
Gute Frage. Nein, es gibt noch keinen Namen, das stimmt.
Es gibt immer so Arbeitstitel, die sind ganz verrückt.
Ja, es gibt so Arbeitstitel. Aber wir sind jetzt auch nicht so die Band, die im Prinzip das professionell abarbeitet und sagt, hier, dann und dann ist Release und wir haben den Namen und da müssen wir noch Promo dafür machen oder so. Sowas gibt es halt bei uns eigentlich nicht. Wir sind da ziemliche Amateure.
Okay.
Nur da.
Aber ich meine, ihr habt einen Facebook-Account auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Insta habt ihr, glaube ich, auch?
Ja, wir haben einen neuen Gitarristen und der ist tatsächlich ziemlich firm, was sowas angeht und hat gesagt, wir brauchen Insta. Wir haben dann erstmal gesagt, was ist das? Und
das ist auch der Jüngste. der Jüngste bei euch.
Der Jüngste im Bunde und der ist da relativ, macht auch sowas beruflich und
na, perfekt.
Der hat quasi uns da auf ein ganz, ganz anderes Level gehoben und hat eine Insta-Seite erstellt.
Nochmal zurück zu den Songs, die dann drauf sind. Wie ist das bei euch so? Wie entstehen die?
Ganz unterschiedlich. Also die meisten schon so, dass wir quasi, dass einer ankommt mit einer Idee, mit einer Grundidee, mit einem Riff irgendwie und das erstmal spielen und wir entwickeln dann was draus. Meistens steht dann zuerst die Instrumentalsachen und dann kommt Tom, unser Sänger, daher und versucht erstmal drauf zu singen, erstmal vom Feeling her. Das singt erstmal nur in Fantasie-Englisch. Und singt halt irgendwas, und was halt gut klingt und so. Und dann schreibt er irgendwann einen Text und das klingt, und dann passt das irgendwann. Und dann haben wir immer noch irgendwie die Refrains so als Sing-Along. Das liegt dann immer in den Händen von Matze und mir, also von unserem Gitarristen und mir, da irgendwie dann noch so ein bisschen was Poppiges reinzumachen, dass man die Songs auch am Ende irgendwie ein bisschen wiedererkennen kann. Weil wir haben ja schon so irgendwie so ein bisschen noch die Hardcore-Wurzeln. Man erahnt sie noch.
Ja, man hört immer noch so ein bisschen diesen Underwater Nights, also war ja eine der Bands, aus denen ihr hervorgegangen seid, den Sound noch so ein bisschen raus. Nicht mehr so doll, aber ja, das, so ein...
Genau, das war noch Hardcore-lastiger, das war noch ein bisschen mehr besetztes Haus und mit Shark Maps ist es schon ein bisschen poppiger geworden, aber die Wurzeln sind halt auf jeden Fall noch da.
Dann hören wir jetzt erstmal rein in einen älteren Song, also... Ich sag mal einen aktuellen, aber noch nicht ganz neuen. Gleich fragen wir auch noch mal drüber, wie bei denen so die Songs geschrieben werden. Per Longest Line. Hier ist jetzt Shark Maps mit Poets Apart. Support von Shark Maps hier bei Handmade, das Musikmagazin. Shark Maps haben wir heute da, also den Tino von Shark Maps und wen wir auch unter anderem da haben, das ist Treber von Longest Line. Und ich habe eben schon Tino gefragt, wie Songs bei Shark Maps entstehen und würde gerne mal wissen, wie ist das denn bei Longest Line?
Ich kann das tatsächlich so ein bisschen ergänzen, beziehungsweise eigentlich kopieren und einfügen. Bei uns ist es auch mit dem Fantasie-Englisch tatsächlich oft so, das ist ganz witzig. Ich sage mal, wenn ich eine Gabe mitbekommen habe, dann ist es das, dieses Fantasie-Englisch irgendwie da reinzuplärren und irgendwie eine Melodie dahinter zu legen.
Kannst du das mal kurz zeigen?
Genau, ja, das mache ich jetzt mal live.
Deine Gabe.
Gib mir mal drei Töne. Nein, Quatsch. Damit kann man auch nichts anfangen. Das ist keine super Gabe, das ist keine Superkraft oder irgendwas. Man kann das nicht zu Geld machen, leider. Ich habe es versucht. Das ist wirklich meistens so, dass ich mit einer Melodie und mit einem Gelaber da ankomme und die anderen frage, was könntest du da drauf trommeln, was könntest du da drauf für eine Gitarrenspur machen oder sonst was. Also wir haben auch irgendwann einen Gitarristenwechsel dabei gehabt. Max ist bei uns raus und Patrick ist dazugekommen. Der gibt viel neuen Input. Auch hin und wieder mal ein medleckeres Riff oder sowas. Ich freue mich auf jeden Fall auf das neue Album, was wir irgendwann mal schreiben werden, nachdem wir unsere EP rausgebracht haben. So, da wird dann viel Neues aufgemacht. Ich will, dass die anderen ein bisschen mehr auch mit in den Songwriting-Prozess reinkommen, aber das ist noch Neuland. Ich weiß noch nicht, ob wir uns irgendwo mal eine Woche einschließen und sagen, wir nehmen ein Album auf, so, das fände ich irgendwie ganz geil. Aber ja, es lässt die Zeit oft nicht zu.
Würdet ihr das dann lieber selbst aufnehmen oder bei jemandem, also in einem Studio?
Ja, wir splitten das meist so ein bisschen. Also wir haben jetzt jemanden an der Hand in der Blumenstraße bei den Silos hinten, hat ein Kumpel von uns, der Jan, sich so ein eigenes Studio eingerichtet. Da machen wir jetzt gerade viel Gesang. Die Gitarren nehmen wir meistens dann bei Patrick auf zu Hause. Der hat auch ein kleines Homestudio. Ja, und Drums gucken wir mal, wie die demnächst aufgenommen werden. Das ist auch immer so eine Zeit- und Geldfrage. Es gibt da Mittel und Wege, wie man das ein bisschen effektiver gestalten kann.
Mhm. Ja. Das heißt, von euch gibt es dann auch bald
ja, so Neues? In zwei Monaten wollen wir fertig sein.
Mensch, da hättet ihr euch hier so einen Split machen können.
Ja, wie viele Songs habt ihr?
Wir haben, glaube ich, 12.
Ja, okay. Das wird...
Wir haben 6, glaube ich.
Naja.
Das ist schon wieder unfair. Hm.
Könnt ihr 6 streichen? Die 6 schlechtesten?
Oh, können wir 7 streichen?
Ja.
Aber so ein Split, das war da früher so übelst das Ding. Voll. Es gibt viele Bands, so Hot Water Music zum Beispiel, die machen das auch heute noch total oft. Aber sonst...
Aber ich glaube, das lag auch daran, dass dann mehrere Bands sich den Tonträger geteilt haben. Und das ist ja heutzutage erstmal nicht mehr so interessant.
Genau, wir sind alle reich.
Kann man sich dann irgendwann mal vielleicht leisten, wenn Spotify total durchschlägt. Ja, da ist dann nach 5 Jahren vielleicht die Kohle für den Tonträger da. Aber da waren halt Bands dann meistens, die viel zusammen gemacht haben und die zusammen gepasst haben. Die haben gesagt, wir teilen uns jetzt die CD oder die Platte und sparen erstmal Kosten und haben aber die Möglichkeit, hier einen Output zu haben.
Mhm.
Und ich weiß gar nicht, ob das heute noch gemacht wird.
Also ich muss schon sagen, dass die meisten, die hier zu uns in die Sendung kommen, immer noch CD, Platte, Tape, irgendwas Haptisches. Also die wollen eigentlich fast alle noch was in der Hand haben und bringen das raus.
Also ist bei uns bei der EP jetzt nicht so. Da haben wir gesagt, die soll einfach fertig werden und nur digital rauskommen. Wir wollen uns dann aber an das Album wieder setzen. Und wir wollen das Album tatsächlich auch auf physisch Platte rausbringen. Das ist schon das Ziel.
Genau. Meinst du mit Platte CD oder Schallplatte?
Schon Schallplatte, gerne.
Ist also besonders teuer.
Ja, ich habe die...
Da lohnt sich eine Split.
Ich habe das große Glück, dass ich schon mal mit 99 eine Platte rausgebracht habe, also eine physische LP, aber die anderen aus der Band halt noch nicht. Und deswegen, ich finde es geil.
Mhm. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich eine CD abspielen könnte.
The same, ja.
Echt?
Ich habe keinen CD-Spieler mehr.
Ich habe eine Xbox, das geht, glaube ich.
Boah, krass. Also ich habe immer noch eine riesengroße CD-Sammlung zu Hause. Also ich habe auch in so jedem Raum, in dem man es braucht, irgendwas, wo man CD und Platten abspielen kann.
Okay, krass.
Mhm. Ich denke mal, dass sich Plattenspieler eher lohnt als jetzt ein CD-Player. Weil das, die Art und Weise, Musik zu hören mit einem CD-Player ist jetzt...
Naja,
sehr,
es ist ja im Endeffekt
wie beim Stream.
Aber es ist ja eine große Anlage, da ist einfach auch der Plattenspieler und da ist CD und dann. Also jetzt kein CD-Radio, sondern halt wirklich mit guten Boxen.
Ich glaube, das besondere Erlebnis hast du eher noch bei einer Schallplatte.
Ich habe ja, also wie gesagt, ich mache ja beides. Ich finde, oftmals hörst du gar nicht so den krassen Unterschied. Wenn du so einen richtig guten Plattenspieler hast, wo du auch nicht so dieses Knistern und was weiß ich was.
Aber vielleicht ist es so, dass dann viele Bands sagen, wenn ich einen physischen Tonträger mache, dann doch eher eine LP. Ja. Das ist dann irgendwie.
Weil das, hat das, auch Cover, das Cover ist nochmal ein bisschen größer und es macht nochmal ein bisschen mehr Spaß, das so dann aufzulegen und so.
Ja, man setzt sich mehr damit auseinander, mit dem Medium, mit
und der du kannst, Band. Du kannst nicht mehr, du musst halt, du bist ein bisschen gezwungen, alles durchzuhören. Das ist halt einfach auch geil. Ja. Weil so ein, manchmal bei meiner CD ist, man skippt schnell weiter, beim Streaming natürlich noch viel krasser, dann hast du irgendwelche. Man macht sich eigentlich Gedanken, wenn man eine Platte aufnimmt, sagt irgendwie, was das für eine Reihenfolge ist und so, und dann packt es jemand einfach in eine Liste, in eine Playlist rein und sagt, oh nein.
Warum die zwei schlechtesten
Songs? Und es gibt ja ganz, ganz viele, wenn man so aufgewachsen ist mit physischen Sachen, mit CDs oder auch mit Kassetten oder so, dann ist es ja so, dass man sagt, okay, man kennt jetzt von einem Album, von seinem Lieblingsalbum, kennt man alle Songs und auch die Scheiß-Songs. Und man hat das alles irgendwann mal durchgehört, weil man halt keinen Bock hatte zu spulen und so oder weil man halt einfach das gerade drinne hatte. Und so ist es halt, für die Band ist es irgendwie cool, wenn jemand sagt, okay, ich kenne das ganze Album und das, ich habe das als Platte gehört, ich habe es aufgelegt, weil niemand legt eine Platte auf, hört Lied 1 und überspringt Lied 2, was er nicht so gut findet und geht dann gleich zu Lied 3 weiter, sondern er hört sich alles an und das ist halt einfach geil.
Also DJs.
Oder, ja, oder Leute mit sehr guten Augen, die das halt genau sehen.
Aber ja, ist so.
Ja, aber es ist halt auch, also Platten einfach mega teuer.
Ja. Ja.
Muss man dann zum entsprechenden Preis halt auch verkaufen.
Ja, also wir haben gesagt, für uns, wenn wir die Platte dann rausbringen, irgendwann das nächste Album, machen wir eine kleine Auflage, gucken, dass wir wenig Verlust damit machen. Also wir gehen schon davon aus, dass wir keinen Gewinn damit machen. Es geht eher darum, das mal gemacht zu haben, ein paar zu verschenken, ein paar zu verkaufen und für uns auch selber welche einfach in der Hand zu haben. Das, da geht es mehr um das Gefühl so.
Ja.
Ich sehe ganz oft Verschenkenkisten draußen, wo eben CDs drin stehen.
Oh, dann sag mir doch mal Bescheid.
Die werden aber nicht alle. Die bleiben, die stehen dann nachmittags immer noch drin. Ja. Würden dann da aber LPs drin stehen, dann wäre die Kiste ratzpatz leer.
Es kommt drauf an, was, wenn das so diese typischen Schlager aus den 60ern, 70ern sind, dann eher, na gut, vielleicht zum Basteln. Man kann daraus sehr coole Schüsseln machen.
Kann man aus einer CD nicht machen.
Ja.
Das ist dann, die schmeißt man weg irgendwann. Das ist Plasterschrott.
Ja. Aber na, den kannst du dann noch in einen Baum hängen und die Vögel davon abhalten, in deinen Garten zu kommen.
Genau. Dass du nicht geblitzt wirst.
Genau. Aber ich war kürzlich, waren wir hier bei Yoshi im Plattenladen und er hat da auch gerade CDs, die er raushaut für 1 Euro. Ich bin gut fündig geworden. Also von daher, ich profitiere aktuell noch davon.
Ja, ich kenne auch noch ein paar Leute, die da so sind.
Ja.
Ich kenne sogar einen CD-DJ. Schönen Gruß, Ben.
Ja, schöne Grüße, Ben. Mal noch eine ganz andere Sache. Mir ist so bei der Recherche aufgefallen, Shark Maps, gegründet 2015 und wir haben jetzt 2025, Tino. Was habt ihr in eurem Jubiläumsjahr Cooles gemacht?
In unserem Jubiläumsjahr eigentlich genau das Gleiche wie immer. Wir waren, wir haben live gespielt, wir waren im Studio, wir haben uns getroffen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt eine Band sind, die jetzt total ambitioniert an die Sache rangeht. Es geht einfach darum, sich einfach zu treffen, Mucke zu machen und sich mit Freunden auszutauschen, weil das ist so eine Geschichte, die jetzt irgendwie für viele immer weniger stattfindet. Also wenn ich halt sehe, dass die meisten dann doch eher so zu Hause sind und da für sich den Netflix-Account durchschauen, ist es eigentlich geil, wenn man einen Tag in der Woche hat, wo man sagt, okay, ich treffe mich jetzt mit 4 Freunden und wir nehmen die Gitarren in die Hand und machen halt irgendwas Kreatives. Und wenn wir nach Hause gehen, haben wir irgendwie ein neues Riff, einen neuen Song, einen alten Song besser gemacht oder schlechter gemacht und haben dann irgendwie was erreicht, haben vielleicht miteinander geredet, hat sich ausgetauscht und so. Und ich mache jetzt einen Erfolg von der Band nicht davon abhängig, ob sie Konzerte spielt oder auf Tour geht oder schon gar nicht, ob sie damit Geld verdient, weil wir müssen alle nebenbei arbeiten. Und ob du jetzt für ein Konzert 200 Euro kriegst oder ob du 50 Euro kriegst, ist am Ende scheißegal. Das ist am Ende immer zu wenig. Und es ist eine gute Zeit, die man miteinander verbringt. Und werden wir sagen, das war ein Erlebnis und das möchte ich einfach nicht missen in meinem Leben. Und so geht es, glaube ich, vielen, die jetzt Musik machen. Und so ist auch der Gedanke zustande gekommen, dass wir sagen, okay, jetzt bei Welthits versus Punkrock, wir wollen das einfach so machen auf Spendenbasis. Wer zahlt, was er wollte, ist es scheißegal am Ende.
Wir haben ja mehr davon, wenn wir einen guten Abend haben und eben auch ein paar Leute mehr kommen. Und für manche ist es ja abschreckend, wenn es eben zu teuer ist. Oder am Ende geht es nicht um Kohle. Es ist schön, wenn man kostendeckend am Start ist. Aber es ist eigentlich viel schöner, wenn halt 30, 40 Leute mehr vor der Bühne stehen. Hat man als Band viel mehr davon. Und wir profitieren am Ende von Erlebnissen, die wir für uns generieren damit. Ja, wir werden irgendwann mal an vieles zurückdenken, werden sagen, das ist eine schöne Zeit gewesen. Und es hat uns... Es trägt einen halt auch durch den Alltag, solche Dinge. Und da ist die Qualität und das Feedback, was man abends dann bei so einer Show bekommt, ist halt viel, viel mehr wert als ein Eintritt, den man halt vielleicht damit generieren kann. Das ist einfach so, ja.
Man muss sich halt irgendwie, wenn man so lebt, und das machen wir ja alle, irgendwie so sagen, ich setze mir irgendwie Höhepunkte in meinem Leben. Und das kann halt alles Mögliche sein. Es kann ein Urlaub sein, es kann irgendwas sein, was halt mal ausbricht aus dem Alltag, was man irgendwie mal Besonderes macht. Und das für uns ist das eben auch mal ein Konzert, was du halt mal einfach mal spielst oder viele Konzerte. Und wenn man so rangeht, kann man sich immer auf eine Sache freuen. Also ich freue mich immer auf Konzerte, wenn ich weiß, okay, jetzt am Wochenende ist ein Konzert und so, ist schön.
Ich freue mich auch. Treber hat vielleicht noch eine andere Ansicht. Also du hast zwar auch eben genickt, du spielst in der Band, auf der anderen Seite bist du aber auch Veranstalter. Das heißt, du weißt auch, wie das ist, wenn du dich vielleicht verkalkuliert hast, was den Eintritt betrifft oder einfach nicht so viele Leute gekommen sind, wie du es dir gewünscht hast. Wie stehst du dazu?
Ja, ich habe auch gerade beim Erzählen so gedacht, es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Also als Musiker auf der Bühne kann ich das alles so unterschreiben. Als Veranstalter ist es dann doch nochmal ein bisschen schwieriger, weil du halt deine Kosten reinkriegen musst. So, du kannst nicht immer einen Door-Deal machen, du kannst nicht die Leute abspeisen mit dem, was halt reinkommt. So, es ist immer das Fairste natürlich, aber Bands, die auf Tour sind, haben natürlich auch Ausgaben, müssen irgendwie ihre gemieteten Sachen bezahlen, ihr Spritgeld und sonst sowas. Und das muss irgendwie reinkommen und du musst als Veranstalter in der Lage sein zu checken, ob das klappen wird oder nicht. Wenn nicht, zahlst du halt drauf. So, das ist uns in dem Genre oder in den Genres, in denen wir uns da bewegen, auch bewusst, dass das nicht immer mit einem großen Plus ausgeht, das Ganze.
Du hältst dich halt auch immer an deine Zusagen, ne? Wenn du einer Band irgendwas zusagst, dann bist du natürlich gebunden dran.
Ja.
Und die können ja auch nicht weiterfahren, wenn solche Sachen mehrmals nicht funktionieren, dann fällt so eine Tour halt ins Wasser irgendwann.
Ja. Das ist mal so. So, und so gern man das dann auch genießen würde, du hast immer so diese Gedanken, so kriege ich es heute hin, passt das heute, kommen genug Leute, was kostet der Ton nochmal, was kostet das Catering, wie viel muss ich für die Bandpenne zahlen und so, ne, das arbeitet alles. Also ich bin dann auch, wenn ich veranstalte, bin ich oft sehr angespannt und Leute können nicht so gut mit mir an dem Abend reden, bis die Kasse dann gezählt ist und ich alle bezahlt habe. Ja.
Eine Veranstaltung, bei der es nicht so sein wird, ist der 27.12.
Yeah.
Kalif Storch, Weltitz vs. Punkrock, da spielst du auch mit Longest Line und du hast uns den Song Just an Emergency mitgebracht.
Oh God. better.
Okay. Longest Line, Justin Emergency. Hier bei hinten hat das Musikmagazin. Longest Line könnt ihr erleben bei Welthits vs. Punkrock am 27. Dezember im Kalif Storch. Genauso wie Shark Maps und Doves, Foxy, Molly Crab Kids. Aus allen Bands haben wir heute jemanden da. Trevor, du spielst ja bei Longest Line. An dich nochmal die Frage. Jetzt haben wir ja mal kurz in eure Musik reingehört. Ihr macht Skatepunk. Wie würdest du eure Musik in 3 Worten beschreiben?
Oh mein Gott. Dilettantisch. Nein, Quatsch. Wir sollen uns nicht immer so runter machen. Das haben wir immer. Wir haben irgendwann mal festgestellt, dass viele Bands dazu neigen, sich selber so runterzumachen und auf der Bühne auch sozusagen von wegen dieser klassische Spruch, ihr habt es gleich geschafft und so. Das, so meine ich das gar nicht. Aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen diese Punkrock-Attitude, zu sagen, es ist ein bisschen unperfekt mit Absicht. So, ne? Ich glaube, das trifft es.
Wir können es viel besser, aber wir machen das mit Absicht.
Ja, genau. Wir wollen, also es ist auch eine Kunst, das so schlecht hinzukriegen.
Mhm. Aber waren ja 3 Worte, unperfekt mit Absicht.
So, genau.
Shark Maps? Mm. Wir hatten früher mal so diese Kategorie Bandsalat, wo man immer Satzanfänge ganz schnell zu Ende bringen musste. Und ich dachte mir, ich lasse mal so ein bisschen was so einfließen heute. Also Shark Maps.
Pop und Krach.
Nice.
Those Foxy Molly Crab Kids, Danny?
Ha. Ich bin da nicht schnell genug dazu. Tino, hilf mir mal.
Ansonsten, wir können auch noch die nächste Frage und also wir kommen
ja,
noch.
Das ist ja dann eigentlich dann Welthits versus Punkrock oder so. Genau.
Tino, ey, geil. Du kannst es gut.
Das ist damit schon gesagt. Ja, ich könnte wirklich einen langen Vortrag halten, warum und was und wie und überhaupt, aber ich glaube, Welthits versus Punkrock trifft das wirklich am besten.
Wie seid ihr denn auf diesen grandiosen Veranstaltungstitel dann gekommen?
Naja, was
ist halt genau das,
was wir sind. Ja, es sind ja eigentlich Welthits und eigentlich bezieht es eigentlich alles mit ein. Punkrock ist ja irgendwo auch Shark Maps. Wir wollten schon die Leute auch ein bisschen anfixen. Wir wollten die Leute auch ein bisschen erreichen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt diesen Draht zu Punkrock haben. Die wollten wir mit Welthits catchen. Und am Ende ist es wahrscheinlich bei den Muddy Crubs genau so, dass es so eine Lose-Lose-Situation ergibt. Dass halt einfach dann die Punks sagen, das ist zu poppig, scheiß Welthits, Britney Spears und so.
Aber das ist ja genau das, was wir immer wieder erleben.
Und dann, ne? Dann die älteren Leute, die halt sich auf eine schöne Coverband gefreut haben, haben gesagt, das ist ja hier voll das Brett, ich habe da eigentlich überhaupt keinen Bock drauf.
Aber wir haben, nicht wir wahr, auch, oder? Wir haben auch Danny? Tatsächlich oft die Situation gehabt, dass wir das Publikum gesehen haben und haben gedacht, Mensch, den Raum spielst du leer heute Abend.
Und dann?
Und das ist für die zu heftig.
Und dann ist es passiert.
Und dann haben wir da gar keinen Abend dafür gebraucht, sondern nur 5 Minuten.
Es war teilweise dann überraschend, so festzustellen, dass wir die irgendwie miteinander vereinen, diese beiden Welten. Einmal so Leute, von denen du erwartest, naja, die kennen vielleicht die Lieder, die wir spielen, weil sie es den ganzen Tag im Radio hören. Aber denen ist das zu hart, zu heftig, die gehen raus, zu laut. Ja? Und die Jüngeren, wo du denkst, naja, die kennen vielleicht die Musik gar nicht so gut. Aber am Ende haben die sich wirklich miteinander getroffen.
Es ist manchmal lustig. Am lustigsten ist es immer zur Fete der Musik. Da gehen wir auf den Fischmarkt mitten nach Erfurt und da hast du halt, was weiß ich, die Leute aus dem AJZ sind da und es sind aber auch irgendwelche Omas da und die haben am Ende dann doch irgendwie Spaß und jeder findet, da kann irgendwas für sich rauspicken und wer nicht, geht weiter.
Mhm. Ihr seid quasi die Hauptband, sage ich jetzt mal, am Abend. Also ihr spielt als Drittes, also oder? Kann man schon so sagen.
Ja, die Reihenfolge ist eigentlich immer relativ fest vorgegeben, weil wir dann denken, dass bei uns vielleicht doch noch ein paar Leute bleiben.
Ich finde das ist aber wirklich so spannend, welche Band spielt als Letztes. In der Regel spielt ja, ich sag mal in Anführungszeichen, die größte Band dann auch als Letztes. Aber man erlebt das heutzutage.
Entschuldigung.
Aber man erlebt ja heutzutage, dass ganz viele Leute einfach schon früher gehen. So, man kommt dann in so ein gewisses Alter. Und dann gehen die Leute und dann hat man irgendwie die Hauptband und da sind die wenigsten Leute noch da. Das finde ich manchmal total crazy, aber das ist bei euch bisher noch nicht passiert, glaube ich.
Doch, das gibt es auch.
Ja.
Das haben wir auch. Es ist auch
aber nicht bei der Veranstaltung?
Nee, auch? Bei der Veranstaltung.
Nein, bei der nicht, aber wir haben tatsächlich jetzt am Wochenende gespielt in Mühlhausen, in der Kulturfabrik. Mhm. Und am Ende waren wir erstmal, also es ist tatsächlich so, dass natürlich auch wegen uns ein paar Leute da waren. Es waren aber nicht allzu viele am Ende. Und wir haben mit 2 Bands zusammengespielt. Das waren die No Breaks aus Gotha und es waren die 13 Stitches. Ja? Mhm. Und die jungen Bands haben wirklich, waren, das sind so die Jungs im Alter von 20 bis 30
Jahren. Die hatten einen kleinen Fanclub mit.
Die hatten ihren Fanclub mit und haben auch, hoffentlich bleiben die da. Und die haben am Ende, haben, da hat das Publikum hat 18 bis 20 Euro bezahlt, je nach Vorverkauf oder Abendkasse.
Das war
was wir als ziemlich teuer empfanden. Und es sind dann tatsächlich von diesem Fanclub auch dann, obwohl die so viel Geld bezahlt haben, sind die dann auch gegangen. Ne? Und wir haben gesagt, auch schade. Die hätte ich gerne erreicht. Das ist, vielleicht, das ist natürlich, das ist genau das, was ich sage. Es ist viel, viel schöner, das Publikum vor der Bühne zu haben. Und wo man dann sagt, ey, wäre schön, wenn die geblieben wären. Ne? Am Ende waren es 5, 6 weniger, die dann eben bei insgesamt 40 Leuten auch dann schon einen Unterschied machen können. Ne? Und das habe ich nicht verstanden. Ne? Wie so jemand sagt, ich gehe zu einem Konzert, das sind 3 Bands. Und auch wenn ich eine nicht kenne, und ich bezahle fast 20 Euro dafür und gehe nach der ersten oder zweiten Band nach Hause. Früher sind wir halt losgegangen zu Konzerten, ohne zu wissen, wer da spielt und wie die Musik ist. Wir sind einfach hin, weil da eine Liveband gespielt hat, weil wir es cool fanden. Engelsburg war jeden Samstag war Live-Musik. Ja? Und du bist halt hingegangen und weil da Live-Musik war. Das passiert heute wahrscheinlich gar nicht mehr.
Nee, da haben wir auch das Thema, das, was du vorhin, Tino, schon mal gesagt hast, so Netflix, man sitzt zu Hause, am Wochenende auch, man geht halt nicht mehr einfach raus zu einem Konzert und lässt sich einfach mal überraschen. Sowas gibt's nicht. Früher hat man sich gefreut, oh, wo ist was los? Zentrum, Unikum. Man hat halt, also man hat nicht mal geguckt, wer spielt, sondern dass es halt vielleicht, dass da steht Punk oder Hardcore, je nachdem, was man halt gern gehört hat. Und dann ist man hingegangen.
Ja, ich denke mal, dass vielleicht ein bisschen auch damit zu tun hat, dass es ein bisschen teurer geworden ist, einfach dann bei vielen Konzerten, dass jemand, der noch studiert oder zur Schule geht, einfach dann auch sehen muss, wo er bleibt mit seinem Geld, weil er einen Handyvertrag hat, weil er auch alles Mögliche dann auch davon bezahlen muss. Und trotzdem ist es aber wichtig, dass man das irgendwie, wenn man Konzerte macht, das möglichst niedrigschwellig ansetzt und sagt, okay, wir wollen eigentlich, dass die Leute weggehen, dass die Leute sich treffen, weil es geht am Ende, geht es wirklich nicht darum, vielleicht auch die Bands zu sehen und da irgendwie eine coole Musikszene zu schaffen, sondern im Prinzip auch sich selber dann zu treffen, dass man sich selber Erlebnisse schafft, dass man vor der Bühne steht gemeinsam, sich, was weiß ich, sich kennenlernt, auch mal, keine Ahnung, irgendwann müssen die sich ja auch junge Leute dann auch mal fortpflanzen, die müssen sich irgendwann mal sehen und zusammenkommen und sich live einfach mal kennenlernen einfach und für sowas sind ja auch Konzerte auch
kommt da. Kommt bitte am 27.12. in den Kalif und pflanzt euch fort.
Nein, aber man muss ja im Prinzip, man muss miteinander reden, man muss im Prinzip interagieren und man darf das nicht am Bildschirm nur machen und nicht nur über Social Media und nicht nur über WhatsApp, sondern einfach live reden und das wird immer wichtiger werden und wenn die Leute jetzt sehen, was weiß ich, was jetzt mit KI und so auf uns zukommt, dass es Leute gibt, die sich mit Chatbots unterhalten und so, es ist echt krass.
Ja, ich war am Wochenende auch bei einem Konzert auf dem Herrenberg im Stadtteilzentrum, war kostenlos, es war extrem leer. Also es waren schon Leute da, aber das waren zum Großteil, es waren so Families mit Kindern, die da auch regelmäßig hingehen. Viele Kinder, es waren richtig viele Kinder da, es war irgendwie auch cool, aber es hätte halt auch deutlich voller sein können. Es war sehr schade dafür, dass es war halt auch kostenlos und es wird halt auf dem Herrenberg einfach mal im Stadtteilzentrum angeboten.
Wichtig.
Da gibt es Bier mega günstig, da gibt es die Cola irgendwie für 1 Euro oder so. Es war halt.
Und was war das für Musik?
Die Hauptband Stromer, die haben so Bluesrock gemacht. Okay. Und noch eine andere Band, das ging eher so in die Synthie-Pop-Richtung. Ja.
Das ist vielleicht auch der Effekt, wenn man das kostenlos macht,
hat es keinen Wert.
Dass man halt vielleicht denkt, das kann nicht gut sein, gehe ich nicht hin.
Wir sind heute irgendwie sehr philosophisch.
Wirklich sehr, sehr, sehr ernst und sehr, sehr, ja, aber manchmal ist das halt einfach so,
dass man sagt. Das ist einfach eine Gratwanderung. Man muss halt einfach die Mitte treffen und dann ist man erfolgreich. Dann, Entschuldigung, dann läuft das halt, ne?
Ich habe neulich kurz noch eins, ich habe das Gegenteil erlebt in Jena. Wir waren auf dem Mittwoch in Jena und haben dort The Drowns gesehen, die bei uns auf dem Scheiß-Hitze-Open-Air gespielt haben. Die waren durch Zufall dort und wir sind da hingefahren und es waren, glaube ich, auf dem Mittwoch 80 Leute oder so dort.
Cool. So, ne? Studentenstadt, ne?
Voll geil. Und ich dachte auch so, Mann, ey, man muss doch das hier auch irgendwie hinkriegen. So, ich war, Mensch. Ja, keine Ahnung. Die sind dann auch mit dem Hut rumgegangen. Also das war auch freier Eintritt, ne? Und das kann aber funktionieren. Ich glaube, also lass mich lügen, die haben, glaube ich, 700 Euro oder so da zusammengekriegt über den Hut. Das ist super. Krass. Wir haben das auch schon mal gemacht, als uns 2 Bands von 3 weggebrochen sind. Haben wir die 3. Band gefragt, ob sie spielen wollen. Die haben gesagt, ja, es passt uns gut in Kram, wir sind eher auf Tour, mehr oder weniger. Dann haben die gespielt und dann haben wir auch irgendwie mit, weiß ich nicht, 40 Leuten oder so, haben wir dann noch 300 Euro für die zusammengekriegt. Also das funktioniert schon auch, ne? ich überlege auch die ganze Zeit, ob man nicht mal wieder so gegen Spende die Sachen einfach veranstalten und ein bisschen mehr Risiko eingehen.
Ich meine, für solche Sachen, um die Leute ganz, ganz niedrigschwellig anzufixen mit Musik, ist halt die Väter der Musik hier in Erfurt. Das ist super. Also Hut ab vor allen Leuten, die da im Prinzip Bock haben, das zu organisieren, damit zu machen, muss ich echt sagen, für eine relativ kleine Stadt wie Erfurt, sowas auf die Beine zu stellen, ist krass. Ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr läuft, wenn das genau zum Krämerbrückenfest ist.
Ach, spannend. Ja. Okay.
Ich hatte auch zwei Bands dieses Jahr da aus Amiland. Die haben sich auch so mega gefreut. Die haben gesagt, sowas kennen die einfach nicht. Das haben die noch nie erlebt. Der Drummer von der ersten Band hat gemeint, das war eine seiner Favorite Shows, die er im Leben gespielt hat. So, ne? Also, sehr coole Sache.
Ja, und es ist eine, für mich eine sehr, sehr eine viel schönere Veranstaltung als das Krämerbrückenfest. Das ist einfach Word.
Und jetzt noch zu einer noch viel schöneren Veranstaltung. Ihr spielt alle am 27. Dezember im Kalif Storch, Welthits vs. Punkrock. Dos Foxy Mollycrap Kids ist quasi Welthits vs. Punkrock. Also ihr covert Songs, bekannte Songs auf Punkrock, also von Britney Spears über Paula Abdul oder sowas. Straight Up war gleich auch dabei, ne?
Ja.
Gibt es so einen Song, bei dem ihr das Gefühl hattet, ey, das war so schwierig, das Ding irgendwie in Punkrock umzuschreiben?
Danny hat mich vorhin drauf gebracht, wir haben mal We Are the Champions gecovert. Das war am Anfang, als wir auch noch nicht so gut aufeinander eingespielt waren, und das war wirklich, das war schwierig. Das war eigentlich unsingbar und wir haben es trotzdem auf die Bühne gebracht. Und,
ich glaube, der Gesang ist tatsächlich das, was am Ende den Ausschlag gibt. Kann man singen.
Ja.
Und Freddie Mercury hat natürlich die Messlatte etwas hochgelegt. Aber für uns.
Den singt er das Publikum.
Den singt er das Publikum. Und wir haben dann einfach gemerkt, also es gibt dann Lieder oder Songs, die man machen möchte, und man merkt, das funktioniert nicht. Ja. Das kriegen wir nicht irgendwie in so einer Qualität hin, dass man es auch wirklich ruhigen Gewissens präsentieren kann und spielen kann. Und die fallen dann auch raus aus dem Set. Ja, wir merken das ja selber. Und wir sehen natürlich auch, dass im Publikum halt das Feedback entsprechend ist.
Wir haben aber keine mehr gehabt, die wirklich rausgefallen sind aus dem Set, weil wir haben jetzt zweimal in Mühlhausen ein Honky-Tonk-Konzert gespielt, wo wir quasi einen ganzen Abend spielen mussten. Und dann mussten wir quasi ein Set von mindestens 3 Stunden auf die Bühne bringen. Und wir hatten uns zum Ziel gesetzt, kein Lied doppelt zu spielen. Da hatten wir quasi alles geprobt, was wir irgendwie hatten, und haben am Ende, glaube ich, 52 Songs beim letzten Mal gespielt in 4 Sets. Haben dann so eine große Lostrommel vor die Bühne gestellt und haben alles so kleine Holzschilder reingemacht, wo die Lieder drauf standen. Und die Zuschauer durften dann immer ziehen, welche Lieder wir gespielt haben. Und dann haben wir dann an der Tafel...
Wir kannten also auch die Reihenfolge nicht.
Klingt super stressig. Die haben dann
klingt
quasi,
total stressig,
das
ja.
Hat aber, das also, hat den Leuten Spaß
gemacht. Das hat auch viel Spaß gehabt. Also wir hatten die ganze Zeit auch was, wo wir wirklich gut drüber reden konnten.
Aber das könnte auch bei Welthits vs. Punkrock mal machen.
Um Gottes Willen.
Da spielst du
23, 24 Songs und am Ende spielst du welche nicht, die du eigentlich hättest gerne spielen wollen. Mhm. Wenn du eh alle spielen musst, da war es dann scheißegal in Mühlhausen. Und so mussten wir eigentlich alle mal einproben und haben dann gemerkt, dass jeder für sich irgendwie ein Stück weit funktioniert hat. Und ich glaube, die Leute in Mühlhausen, die fanden das dann auch irgendwie lustig.
Aber auch so viele sich zu merken. Also ich meine, eigene Songs, das finde ich was anderes, aber Cover, krass.
Ja, nicht schlecht. Also 52 ist eine Ansage.
Aber wir spielen ja alle in derselben Tonlage und alle mit demselben Akkord.
Auf jeden Fall haben wir gemerkt, dass, ich bin jetzt mal durchgegangen, wir spielen unfassbar viele Songs, die original eigentlich von Sängerinnen gesungen werden.
Das stimmt, ja.
Also ich weiß nicht, warum das kommt, keine Ahnung.
Singst du dann meistens eine Oktave tiefer? Nee, doch schon.
Das ist quasi so, dass gehen wir ein bisschen akribisch vor, ich mache meistens Demos.
Mhm.
Ich gucke, was funktioniert, und dann gucke ich, was ist der höchste Ton in dem Song? Und das muss der höchste Ton sein, den ich singen kann. Und dann muss das tiefer sein, quasi. Also.
Profi-Tipp.
Und krass. Dann wird es halt in einer anderen Tonart gespielt. Und die Range zwischen höchsten und tiefsten Tönen sollte nicht so groß sein. Die sollte nicht viel mehr als 10 Töne betragen. Denn. Dann wird es ganz, ganz...
Wir hören uns jetzt einfach mal an, wie du das so machst. Hier ist bei mir bist du schön, oder wie ihr es sagt, bei mir bist du schön.
Aus dem Jahr 1931.
Ist das euer Ältester?
Ja.
Hier sind Dos Foxy Mario Kart Kids.
Lonesome. And when you came inside, dear, my heart grew light, and this old world seemed new to me. You really smell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I racked my brain, hoping to explain all the things that you do to me. Bei mir bist du schön. Please let me explain. Bei mir bist du schön means you are grand. Bei mir bist du schön. Again. In a land I could say bella, bella, even sabonaba. Each language only helps me tell you how grand you are. I tried to explain by me a best schön. So kiss me and say you understand. Of all the boys I've known, I have known some. Until I first met you, I was lonesome. And when you came inside, dear, my heart grew light, and these old words seemed new to me. You really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I've racked my brain, hoping to explain all the things that you did to me. By me, solution. You heard it all before, but let me try to explain. By me, solution means that you're cramped. By me, solution. It's such an old friend, and yet I should explain it. I could say bella, bella, even sabonaba. Each language only helps me tell you how bad you are. I tried to explain, by me a vision. So kiss me and say you understand.
Those Foxy Mollycrap Kids mit einem Cover, bei mir bist du schön. Und ich habe eben schon Tino kurz gefragt, als der Song lief, von wem ist das denn im Original?
Das ist ein jüdischer Komponist, Shlomo irgendwas, aber original bekannt wurde es durch die Andrews Sisters in den 30er Jahren in den USA.
Krass. Und immer noch so cool.
Ja, also wir wollten immer...
Vor allem in
also
der Version.
Unser Basser hat früher zu Studentenzeiten hat Kontrabass mal gespielt in einer Klezmer-Gruppe, die halt wirklich jüdische Musik gespielt haben. Und die haben sowas eben auch gespielt. Und ich fand das immer mal lustig, ein Klezmer-Lied zu covern.
Habt ihr irgendeinen neuen Song?
Oh, wir haben
einen. Also so einen ganz neuen, so den ihr in den vergangenen Jahren noch nicht gespielt habt, was ganz Neues dabei. Also einige, ihr spielt am 27.12. Ja.
Was haben wir denn? Also Help haben wir lange nicht gespielt. Also gut, das ist eigentlich fast ein neuer Song, den haben wir erst einmal gespielt von den Beatles. Dann spielen wir von Cyndi Lauper All Through the Night.
Hm.
Was spielen wir denn noch Neues?
Beat It ist noch neu.
Michael Jackson. Dann
gut.
Von John Weiss, Don't Think Twice, It's Alright.
Geil.
Und den freue ich mich. Wir spielen auch von den Pogues, Fairy Tale of New York.
Oh.
Sogar mit Gastsängerin.
Cool.
Ich glaube, da wir ja mittlerweile Set-Möglichkeiten haben von ca. 55 Songs, könnte man es tatsächlich auch so machen, dass man im darauffolgenden Jahr ein völlig anderes Set spielt, als man das davor getan hat.
Also ich habe mal zusammengerechnet, sind glaube ich, wenn man jetzt das Set, wie ich es gedacht habe, sind es glaube ich 14 andere Songs.
Boah, krass.
Ja, es gibt aber immer so feste Stammsongs, die man halt gern spielen möchte.
Den zum Beispiel. Der ist immer drin.
Ja, ja. Und Cameron Aline war der auch
nicht? Cameron Aline ist eigentlich auch immer drin. Den beiden anderen hängt da ein bisschen zum Halse raus, aber er ist tatsächlich immer
Get drin. Around.
Get Around spielen wir auch immer. Und na, das dann sind so die Klassiker.
Cool. Das sind meistens die, die gut funktionieren, die gut klappen.
Ja, drüber habt ihr bei Longest Line auch ein Cover mit dabei?
Ja, diverse. Ich habe vorhin schon angeteasert. Wir wollen unser Set so ein bisschen umstricken, dass wir vielleicht 3 bis 4 Cover auch dieses Jahr dabei haben. Mal gucken.
Sind das dann auch irgendwelche Welthits? Oder sind das dann schon Punk-Songs, die in Skatepunk gemacht werden?
Sowohl als auch tatsächlich. Mhm. Also wir haben so ein paar Punk-Klassiker dabei. Wir haben auch ein, zwei Songs, die wir so ein bisschen umgemodelt haben. Ich bin immer ein großer Fan von dem Hanson-Song M-Bop.
Ah, oh, der ist cool.
Ja. Tino sagte vorhin, den kennt keiner mehr, aber.
Doch.
Ich finde, der funktioniert sehr, sehr gut auf Punkrock. Mal gucken.
Und bei Insta geht der auch gerade nochmal recht gut, weil.
Ja, weiß ich natürlich.
Die sind halt ja jetzt ein bisschen älter geworden und okay, da gibt es dann. Gibt es ein Video, da sieht man die.
Okay.
Heute, wie sie den Song spielen.
Stark. Ja, gut, vielleicht war das jetzt das Versprechen, dass wir den spielen.
Cool. Würde mich freuen. Ihr habt vorhin schon gesagt, über 50 Songs oder noch mehr, also die ihr jetzt letztens bei einem Konzert allein hinkriegen musstet. Ich nenne es jetzt mal so, aber es lief bestimmt auch gut. Wie oft probt man denn dann? Probt man da eher zu Hause?
Leider viel zu wenig. Also wir haben die Erfahrung gemacht, wir haben alle natürlich relativ wenig Zeit. Proben laufen auch so ab, dass man sich halt trifft, das irgendwie durchzockt, ein bisschen dran arbeitet und danach relativ schnell wieder nach Hause fährt. Das ist halt mittlerweile so, passt aber auch irgendwie. Und die größte Motivation zu proben sind Live-Auftritte momentan. Ne, dass man einfach sagt, wir haben eine Show und da kann man sagen, wir haben einen Anspruch, nochmal 1, 2 neue Songs mitzumachen. Die probt man bevorzugt, aber in der Regel bereitet man sich halt bei den Proben meistens auf die Shows vor. Und leider ist immer weniger Raum für Kreativität und es entsteht eben auch nicht so viel Neues, wie man sich das gerne wünschen würde. Aber andererseits ist es eben auch so, dass so eine Show unheimlich motiviert und dann eben auch mal dazu führt, dass man eben sich auch zu Hause nochmal hinsetzt und nochmal ein bisschen durchzockt und ein bisschen sicherer wird. Und das hat gerade mein Problem. Ich kann mir die Folgen der Akkorde immer schwerer merken. Und muss natürlich dann immer noch mal auffrischen, bevor dann so ein Konzert ist, sitze ich dann eben auch noch mal eine Weile da und spiele halt in Ruhe durch, damit es dann eben etwas flüssiger läuft.
Benny ist der Älteste von uns.
Ja. Aber Lifehack, ich habe neulich gehört, ein Auftritt ist so viel wert wie 10 Proben. Also einfach mehr live spielen. Okay.
Das Ding ist, dass wir immer, wenn wir neue Songs drin haben, dass wir die komischerweise immer schon 3-4 Mal live gespielt haben oder so.
Und dann erst
proben. Ja, nee, bevor die eigentlich so richtig fit sind. Bei Sharkness würde es nie passieren. Bei Sharkness bringen wir einen Song auf der Bühne erst, wenn der halt wirklich 1000 Mal richtig geprobt ist und wenn das halt alles gut klappt bei den Muddy Cops.
Ja, aber was Trevor sagt, ist, da ist viel dran. Also so wenn man oft hintereinander live spielt, klappen viele, viele Dinge deutlich besser und klingen besser. Es ist wahrscheinlich auch meistens so, dass Bands, die jetzt eine Tour fahren, dass die praktisch am Ende der Tour deutlich besser klingen als am Anfang. Vielleicht sollte man nicht die ersten Konzerte besuchen dann, sondern eben gucken, dass man bei einem der letzten dann dabei ist.
Ja. Ja, am Ende ist es auch für die Zuschauer vielleicht gar nicht, die hören das gar nicht so schlimm. Also wer schon mal bei einem Konzert war von Millencolin oder bei den Ärzten, es ist am Ende auch scheißegal.
Was ja die Minecraft Kids auch so ein bisschen ausmacht, ist, dass zum Beispiel eine Trompete dabei ist, die spielst ja du. Danny, also ja, in mehreren Songs. Ist das einfacher, sich das zu merken als die Gitarre? Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, habe da gar kein Gefühl für.
Die Trompete ist relativ fix, was da gespielt wird. Ich mache das nicht wirklich gut. Also das ist so ein Effektding. Also das bringt dem Sound vielleicht noch ein bisschen was, aber ein richtiger Trompeter würde sagen, oh mein Gott, damit traut er sich auf die Bühne. Der hat echt Mut, aber man merkt natürlich auch an den Reaktionen, dass das viele, viele Leute im Publikum immer wieder kickt so ein bisschen.
Aber es ist so, er greift zur Trompete, jetzt gibt es was zum Tanzen.
Und trifft er den ersten Ton. Der erste Ton ist immer der wichtigste. Wenn du den nicht triffst, das ist der, den jeder hört. Und dann geht es dann eigentlich. Wenn du dann mal einen Ton hast, der dann nicht so schön kommt. Es ist, wie es ist. Es macht Freude, es macht Spaß, es frischt ein bisschen auf und ist vielleicht auch ein bisschen was Besonderes, aber ich sehe es deutlich kritischer, als das jetzt die Gäste im Publikum machen. Machen will ich es trotzdem. Na, wie bei allen anderen Dingen, alles, was man ein bisschen kann, sollte man auch tun. Das ist halt einfach so.
Und ich finde, was euch auch noch ausmacht, also so den Sound, ist dieser mehrstimmige Gesang, oder? Ist es auch manchmal schwierig, den so aufeinander abzustimmen?
Das ist sehr schwierig. Also das ist tatsächlich so ein bisschen die Passion von Andy, unserem Bassisten, der da auch wirklich dann sich Sachen ausdenkt und die wir dann proben. Meistens ist es so, dass erstmal zwei Stimmen einigermaßen sind, dann kommt eine dritte Stimme dazu oder so. Aber dadurch, dass wir jetzt auch keine richtig ausgebildeten Sänger sind, ist es für uns manchmal schwierig, so ein Refrain, der mit zwei Gitarren und einem fetten Schlagzeug oder so, dass sich das dann die Stimmen so durchsetzen. Und deshalb ist einfach diese Mehrstimmigkeit auch so ein bisschen Mittel zum Zweck, um so ein Refrain auch ein bisschen dick zu machen. Und dass halt so die Leute dann trotzdem sagen, okay, kann man so machen, klingt.
Es gibt oft die Situation, wo man dann im Proberaum sagt, ey, da muss aber noch jemand mitsingen, dass es dann eben auch wirklich funktioniert. Und das gibt dann manchmal so einen Aha-Effekt, wo man irgendwas bekommt, was man sich insgeheim wünscht. Ne? Wenn dann eben noch so ein Background-Gesang dazukommt, das macht es schon schöner. Ja.
Hatte er nicht auch mal die Ambition, so eine extra Band nochmal in dieser Richtung zu machen?
Er hat das mal erzählt. Aber er macht immer wunderschöne, größtenteils aber nur als für seine Familie, macht er immer so A Cappella-Demos.
So Barbershop.
Von Barbershop-mäßig, okay. Richtig. Mhm. Und nimmt das dann richtig auf und so. Das ist so ein bisschen seine Passion und seine Leidenschaft so.
Mal noch eine letzte Frage, die mich interessieren wird, denn ich gucke leider auf die Uhr und die Zeit ist schon sehr weit fortgeschritten. Ich habe eigentlich noch so viele coole Fragen. Gut, ich mache zwei. Einmal die Krawallnadel ist wieder dabei. Also Atze legt wieder als DJ auf, den haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt, gehört ja im Endeffekt auch zum Programm.
Das ist der, der die Leute zieht am Ende.
Genau.
Den müssen wir erwähnen.
Genau, also Atze ist auch wieder dabei.
Richtig, genau.
Und meine andere Frage, also 27. Dezember, Wettes vs. Punkrock, Kalif Storch. Ich habe mitgekriegt, 27. Dezember ist aber auch noch eine andere Veranstaltung. Und zwar feiert das Ilvers Jubiläum und hat sich da unter anderem Wilde Zeiten eingeladen und Vibration Syndicate. Und da habe ich mich gefragt, das sind ja schon zwei Veranstaltungen, die gehen so ein bisschen in eine ähnliche Musikrichtung. Spricht man sich da in der Veranstaltungsszene so in Erfurt ab? Also ihr könnt gerne was sagen, Treber ist auch Veranstalter, wir können vielleicht auch was dazu sagen.
Naja, es ist so richtig absprechend ist eigentlich schwierig, weil natürlich du schaust, wann ist was frei und am Ende ist Erfurt eine Stadt mit relativ vielen Leuten, die weggehen und das wird bei beiden Veranstaltungen voll werden, da bin ich absolut überzeugt, weil die Leute, die bei uns letztes Jahr waren, die kommen wieder und am Ende sind auch die Ilvers-Leute, ist ein Stammpublikum, das wird da voll werden. Und
ich glaube, es gibt auch immer so den Anspruch, es gibt welche, die wollen gern zu richtigen Musikern gehen.
Die gehen
und die anderen kommen dann zu uns halt. Ne? Die kommen dann auch wegen sich zu uns.
Also ich weiß auch von Leuten, die definitiv auf beiden Veranstaltungen aufschlagen wollen an dem Abend, auch wenn es weit auseinander ist. Die Ambitionen gibt es dann in Erfurt auch.
Okay, krass.
Ja, genau. Und inwiefern man sich abspricht. Es gibt so ein, zwei Tools, es gibt so ein paar Foren, Internetseiten und so einen Systemli-Pad-Link, wo man seine Sachen eintragen kann, wenn man was veranstalten möchte. Und dann wissen die anderen Leute, die veranstalten, schon mal, okay, da ist was, was schon mal geblockt ist oder da ist was Festes. Und dann kann man sich auseinandersetzen miteinander und kann überlegen, ob man die Veranstaltungen trotzdem macht oder nicht. Ne? Atze, schönen Gruß.
Ich glaube, es ist manchmal auch so, dass es wirklich nur dieses eine Zeitfenster gibt. Wenn dann halt eine Band unterwegs ist,
genau.
Dann kann die eben nur an diesem Tag und dann muss man es halt machen oder eben nicht.
Ja, ist so. Also kein böses Blut. So, ne? Wir reden über alles und wir...
Schieben geht dann halt auch kaum, denke ich.
Genau.
Ihr seid auf jeden Fall dabei bei Wettitz vs. Punkrock. Am 27.12. Kalif Storch, 19.30 gehen da die Türen auf. Those Foxy Molly Crab Kids, Shark Maps, Longest Line gibt's da auf der Bühne. Und ich weiß nicht, ob wir den Song komplett schaffen, aber jetzt kommt nochmal zum Ende die Molly Crab Kids mit einem Cover von That's Life. Vielen lieben Dank, dass ihr drei da wart. War eine coole Sendung.
Danke dir.
Ich glaube, wir müssen einfach irgendwann nochmal weiter talken. Bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Tschüss. Life.